Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sound of Finance, dem Podcast von ZDB, der Unternehmensberatung für Finanzdienstleister. In unserer heutigen Folge sprechen wir über das Thema Private Banking. Anlass ist eine aktuelle Studie unserer Fachkollegen, die untersucht haben, welche Perspektiven und Herausforderungen sich aktuell für Private Banking-Anbieter in Deutschland bieten. Was bedeutet die Rückwärtszinswende für Private Banking-Anbieter? Wie und warum sorgen veränderte Kundenbedürfnisse für Handlungsdruck? Und was bedeutet das für die Wettbewerbsdynamik? Und welche weiteren Herausforderungen ergeben sich durch Makroökonomie, Digitalisierung und Regulatorik? Mein Name ist Jonas Schneider, ich bin Berater im ZDB und ich spreche über diese und weitere Fragen heute mit Tobias Boshoff. Er ist ebenso wie ich Berater im ZDB und einer der Studienautoren. Lieber Tobias, herzlich willkommen bei unserem Podcast.
Hallo Jonas, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne doch. Und Tobias, lass uns doch gleich zum Einstieg für das bessere Verständnis auch der Zuhörerinnen und Zuhörer den Private Banking Markt so ein bisschen vordefinieren. Also sprich, was versteht man denn unter Private Banking? Aus welchen Kundensegmenten besteht er? Und wie grenzen sich diese untereinander ab?
Ja, gerne. Also im Grunde ist der Private Banking Markt ja ein Teil des Privatkundenmarkts in Deutschland. Und aus diesem Grund tatsächlich, ja, eine Frage der Definition. Also wie definiere ich unterschiedliche Kundensegmente? Dort gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Manche Institute definieren Kundensegmente auf Basis des Haushaltsnettoeinkommens, manche auf Basis des liquiden Vermögens. Und so machen wir es eben auch. Also wir wählen als Definitionsgröße für das Kundensegment das liquide Vermögen. Und dort ist es eben so, wenn wir dann über Private Banking sprechen, dann sprechen wir hier von Kunden mit einem liquiden Vermögen zwischen 500.000 und 3 Millionen Euro.
Mhm, okay.
Wir schauen aber auch immer sozusagen ein Stück nach oben ins Wealth Management. Dort sprechen wir dann von Kunden, die sozusagen liquides Vermögen über 3 Millionen Euro haben. Wir vernachlässigen aber natürlich auch nicht den Blick nach unten zu den sogenannten Affluent-Kunden. Das ist eben ein Kundensegment mit einem liquiden Vermögen zwischen 250 und 500.000 Euro. Das sind also sozusagen die Kunden, die an der Schwelle zum Private Banking stehen und somit die, ja, Private Banking Kunden von morgen sind. Und vielleicht noch ein Aspekt zum Private Banking Markt. Diese Private Banking und Wealth Management Kunden machen zwar nur circa 2% des gesamten Privatkundenmarkts in Deutschland aus, verfügen aber über ein Vermögen in Höhe von circa 7 Billionen Euro. Mhm. Und hier muss man auch sagen, hier ist die Tendenz steigend. Also das Segment wird wachsen und auch das Vermögen, das sich sozusagen in diesem Segment befindet, wird in Zukunft weiter zunehmen.
Also sprich, ich würde für mich mitnehmen, Private Banking ist der Teil, den du skizziert hast, aber ihr schaut euch umfassend an, was ist noch über dem Private Banking Segment quasi, was ist unter dem Private Banking Segment und was du zuletzt gesagt hast, würde ich eigentlich sagen, ist ja wie in Deutschland bei der Vermögensverteilung tatsächlich auch schon, ich sag mal, durch Presse bekannt. Die Reichen werden immer reicher, so ungefähr. Das heißt, das gilt eigentlich für euch hier auch und ihr könnt das absolut nachvollziehen.
Genau, richtig. Ja, würde ich vollkommen zustimmen.
Ja, interessant. Okay, jetzt ist es ja so, ich habe es eben ja schon angeteasert, dass ich hier einen der Studienautoren bei mir begrüßen darf. Das heißt, du und deine Kollegen haben ja kürzlich eine Private Banking Studie für Deutschland 2024 verfasst. Und bezüglich dieser Studie würde mich natürlich jetzt total interessieren, auf welchen Grundlagen ihr die überhaupt aufgebaut habt und auf welchen Grundlagen eben diese Studie basiert, die ihr verfasst habt.
Mhm. Unsere Studie setzt sich traditionell aus verschiedenen Teilen zusammen. Und wir haben dort zum einen Input aus unserer Research-Abteilung, für die ZDB ja auch sehr bekannt ist. Und hier setzen wir wirklich auf die Erkenntnisse eines Private Banking Wallet Modells, das die Kollegen entwickelt haben. Und was machen wir damit? Wir können damit sehr gut Ertragspotenziale im Markt modellieren. Wir können aber auch natürlich all das, was ich gerade angesprochen habe, wie groß ist eigentlich der Markt, welches Wachstum sehen wir im Markt, all das können wir super mit den Kollegen vom Research zusammen modellieren. Zum anderen analysieren wir aber auch die, ja, tatsächlichen Jahresabschlüsse von Private Banking Anbietern, also vor allem von traditionellen Privatbanken in Deutschland und schauen uns dort einfach an, wie ist denn so in der Vergangenheit die Ertragssituation gewesen, wie sieht es mit Gewinnen aus und wie ist auch die Entwicklung der Assets under Management, also der betreuten Kundengelder. Und zu guter Letzt darf natürlich auch unsere Projektexpertise nicht fehlen. Das heißt, wenn es darum geht, aus den gerade angesprochenen Analysen dann auch wirklich Handlungsempfehlungen abzuleiten, dann setzen wir sehr darauf, was wir auch natürlich in unseren Projekten mit Private Banking Anbietern entwickelt haben und reichern so unsere Studie an, um dann wirklich ein allumfassend rundes Bild zu bekommen.
Das heißt, ihr habt dort entsprechend eine breite Basis, weil ihr aus verschiedenen Quellen, ich sag mal so ein kleines Best-of zusammenträgt und dort dann auf Grundlage dieser Basis ja auch zum einen die Studie entwickeln könnt, aber auch dann entsprechend der breiten Basis ja auch ein umfassendes Bild entwickeln könnt. Und jetzt haben wir über diese Basis gesprochen und jetzt wäre natürlich der nächste Schritt, was uns hier interessieren würde. Was sind denn aus deiner, aus eurer Sicht jetzt diese zentralen Erkenntnisse, die ihr mithilfe der Studie gewinnen konntet?
Ich kann gerne mal so die Top-Erkenntnisse sozusagen zusammenfassen. Das wäre zum einen, wie wir es gerade schon angesprochen haben, man sieht wirklich deutlich, dass liquide Vermögen von Private Banking Kunden wächst und wächst. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass der Profitabilitätsdruck, der sozusagen schon seit längerem auf der Branche lastet, dass der dadurch verschwindet. Okay. Warum? Das liegt ganz einfach daran, dass diese hervorragenden Gewinn- und Ertragsmargen, die wir vor allem auch in den letzten ein, zwei Jahren sehen, dass die vor allem zinsgetrieben waren. Das heißt, durch die Zinssituation am Markt fallen die Ergebnisse sehr, sehr positiv aus, obwohl wir ganz eindeutig sehen, wenn wir aufs Provisionsergebnis zum Beispiel schauen, dann ist das in unseren untersuchten Banken tatsächlich eher rückläufig.
Okay.
Das bedeutet dann natürlich auch, dass sozusagen die Suche nach nachhaltigen, zinsunabhängigen Ertragsquellen wie dem Erschließen neuer Kundensegmenten oder der Verbesserung des Provisionsergebnisses, dass das einfach wieder Fahrt aufnehmen muss bei den untersuchten Banken und natürlich auch im gesamten Markt. Und wenn wir da noch einen Blick auf die Kunden werfen, dann merken wir ganz eindeutig, wir haben aktuell wieder so eine Phase, in der sich die Kundenbedürfnisse wirklich sehr stark wandeln. Ja. Was unter anderem auch daran liegt, dass wir jetzt ja wieder vor so einem Generationenwechsel stehen. Das heißt, in Zukunft wird sehr, sehr viel Vermögen von einer auf die nächste Generation übergeben werden. Und vielleicht noch ein letzter Punkt mit Blick auf die Wettbewerber, die Anbieter im Markt. Dort sehen wir ganz eindeutig, dass die Wettbewerbsdynamik in letzter Zeit wieder zunimmt. Was dann dazu führt, dass zum einen diese klassischen traditionellen deutschen Privatbanken tatsächlich eher aus dem Markt verschwinden, Marktanteile verlieren. Mhm. Auf der anderen Seite aber Regionalbanken, die ja in der Vergangenheit eher immer so ein bisschen unter dem Radar im Private Banking geflogen sind, die man gar nicht so auf dem Schirm hatte, dass die sich ja auch um Private Banking Kunden kümmern. Die punkten aktuell mit sehr starken Initiativen. Also seien es Sparkassen, aber auch Volks- und Raiffeisenbanken investieren wirklich aktuell sehr, sehr stark in diesen Markt. Und das zeigt sich dann natürlich auch in den Marktanteilen. Mhm. Ähnlich ist es bei den ausländischen Privatbanken, die aktuell wieder sehr stark den deutschen Private Banking Markt ja ins Visier genommen haben. Mhm. Und wir haben hier auch eben wieder vermehrt Markteintritte, können wir eben vermehrt beobachten.
Okay, interessant. Also sprich ja doch eine breite Palette von Erkenntnissen, die ihr gewinnen konntet. Also ich würde einmal nochmal zusammenfassen. Zum einen dieser Profitabilitätsdruck, der nicht nachlässt, wie du schön gesagt hast. Ne? Also dort ist auf jeden Fall Handeln erforderlich. Hand in Hand eigentlich mit dem Thema nachhaltige, zinsunabhängige Erträge, die generiert werden müssen, um dort profitabel wirtschaften zu können. Dann das Thema Kundenbedürfnisse, die sich einfach wandeln aufgrund der von dir skizzierten Inhalte und zu guter Letzt dann aber auch die Wettbewerbsdynamik, die dort hoch ist und hoch bleibt und auch hoch bleiben wird, sagen wir mal so. Jetzt stellt sich natürlich für einen Private Banking Anbieter so im nächsten Schritt die Frage, ich habe hier eine Studie vorliegen, ich habe hier zentrale Erkenntnisse gewonnen. Was heißt das jetzt für mich als Private Banking Anbieter? Was müsste ich denn angehen und was sind hier so die zentralen Herausforderungen für mich?
Also neben den Herausforderungen, die du gerade auch hier nochmal super zusammengefasst hast, bieten sich auch noch weitere Punkte, die man eben als Private Banking Anbieter gerade beachten muss, denen man sich einfach stellen muss. Das ist zum einen ein Punkt, den wir vermehrt sehen, die Diversifikation von Vermögensstrukturen. Das heißt, Vermögensstrukturen von Private Banking Kunden werden immer komplexer. Da spielt mit rein, dass zum Beispiel Digital Assets immer attraktiver werden für Kunden. Da spielt aber auch rein, dass illiquide Assets auch wieder an Bedeutung gewinnen. Von dem her braucht es hier einfach Expertise, um diese komplexeren Vermögensstrukturen auch ja bedienen zu können. Mhm. Zum anderen, ich möchte es auch mal aufgreifen, weil es einfach so ein wichtiges Thema ist, dieser demografische Wandel, den wir haben. Wir sehen hier jetzt wirklich einen Übertrag von Vermögen auf die nächste Generation. Und was hier auch noch ganz stark mit reinspielt, ist die Beschleunigung der Digitalisierung. Mhm. Klar, Digitalisierung, schon oft gehört, wird immer als Herausforderung genannt. Wir haben jetzt hier nochmal zwei neue Aspekte. Zum einen haben wir ja gerade einfach eine sehr starke Weiterentwicklung in den Bereichen KI und natürlich auch Machine Learning.
Ja.
Zum anderen diese Verbindung mit dem Generationenwechsel. Die neue Generation, die dieses Vermögen aufnehmen wird, die hat natürlich auch ganz andere digitale Affinitäten als die vererbende Generation. Mhm. Von dem her kann man hier durchaus sagen, dass ja der Generationenwechsel auch schon nochmal so ein Katalysator für die Digitalisierung ist und das Ganze nochmal anheizt. Und zu guter Letzt auch ein Dauerbrenner Regulatorik. Das wird uns wahrscheinlich auch die nächsten Jahre immer weiter begleiten. Dieser Anstieg regulatorischer Anforderungen, zum Beispiel auch im Nachhaltigkeitsbereich, das stellt einfach weiterhin eine große Herausforderung für Private Banking Anbieter dar.
Wie du sagtest, Digitalisierung, das ist schon eine Zeit lang ein Thema. Das wird wahrscheinlich auch nur noch zeitlang Thema bleiben. Ich kann mir das gut vorstellen. Das ist ja auch generell im Bankensegment so, dass wieder mal auch auf, wenn es nur die normale Banken-App in Anführungszeichen ist, die immer mehr nachgefragt wird, gerade wie du sagtest, bei dem Generationenwandel auf jüngere Generationen, die möchten das halt alles mit einem Klick sehen und dort am besten auch handhaben können und nicht immer in die Filiale kommen müssen. Von daher kann ich das gut verstehen, dass das auch hier im Private Banking ein Thema ist und dann auch hier der demografische Wandel so Hand in Hand geht mit dem Thema Digitalisierung und dort die Herausforderungen nicht unbedingt kleiner macht. Ne?
Genau. Und wenn ich da noch ergänzen darf, was im Private Banking natürlich auch nochmal die Herausforderung rund um Digitalisierung verstärkt, ist einfach das Thema, dass im Private Banking die persönliche Beziehung zum Berater durchaus nochmal eine größere Bedeutung auch für die Kunden hat. Von dem her befinden sich Private Banking Anbieter hier immer so im Zwiespalt, wie viel Digitalisierung will ich, kann ich machen und wie viel persönlichen Kontakt will ich eigentlich meinen Kunden noch anbieten. Und das gibt dem Ganzen dann natürlich auch nochmal so eine spezielle Note, die man beachten sollte.
Absolut richtig, kann ich nachvollziehen, den Punkt. Gut, dass du den auch nochmal einwirfst. Wenn so ein großes Vermögen verwaltet wird, willst du ja auch ein gewisses Vertrauensverhältnis mit deinem Berater aufbauen. Und das ist dann natürlich auch irgendwo auf einem anderen Niveau, wie bei dem Filialkunden beispielsweise. Und dann muss das auch in einem anderen Ausmaß gepflegt werden. Und dann ist wahrscheinlich nur die App oder nur der digitale Zugang nicht das Mittel der Wahl und das den entsprechenden Erfolg dann verspricht. Wenn wir jetzt einmal diese Erkenntnisse, diese Herausforderungen, die du gerade schon schön dargelegt hast, im Hinterkopf behalten und dann einfach auch mal einen Schritt weitergehen und einen Blick in die Zukunft beispielsweise richten. Welche Themen sollten denn für eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung im Private Banking im Fokus stehen und wie würdest du solche Themen denn charakterisieren?
Also wir haben uns in unserer Studie auf 4 zentrale Themen festgelegt. Das heißt natürlich nicht, dass das jetzt die einzigen Themen sind, mit denen sich Private Banking Anbieter beschäftigen sollten. Ja. Aber wir haben für uns beschlossen, auch im Hinterkopf immer die aktuelle Projektarbeit, die wir machen, dass das einfach 4 Themen sind, die für einen Großteil der Anbieter von großer Relevanz sind. Das sind zum einen das Generationenmanagement, wie gerade schon angesprochen, die Absicherung bestehender Kundenvermögen in eben diesem jetzt anstehenden Übergabeprozess von Kundenvermögen. Wir haben dann das Thema Affluent Banking. Ganz am Anfang hatte ich ja die unterschiedlichen Kundensegmente angesprochen. Und wir sehen hier eben, dass dieses Segment der Affluent Kunden noch stärker in den Fokus auch von Private Banking Anbietern rücken sollte. Mhm. Wir haben dann als drittes Thema das Thema Pricing. Also wie setze ich eigentlich richtige Preise?
Ja.
Und hier fokussieren wir uns darauf, wie sollte ich eigentlich ja meine Preisstrategie in Zukunft ausgestalten, um weiter profitabel wirtschaften zu können. Und dann blicken wir aber auch noch auf die andere Seite, auf die Kostenseite und haben hier eben ein paar Ansätze entwickelt, wie Private Banking Anbieter eigentlich ihre Kostensituation optimieren können, um eben auch diesem Wettbewerbsdruck in der Branche standhalten zu können.
Jetzt hast du gerade mit deinem letzten Satz mich schon ein bisschen neugierig gemacht, weil du sagtest, ihr habt dort was entwickelt, wie die Private Banking Anbieter erfolgreich sein können. Und generell sagtest du, ihr habt euch diese vier zentralen Themen rauskristallisiert. Und jetzt würde es mich nochmal interessieren, dass wir vielleicht dort nochmal so ein bisschen tiefer einfach reingehen, wenn du magst. Denn was sollte denn bei diesen von dir genannten vier Fokusthemen beachtet werden, um auch das Ganze erfolgreich umzusetzen und erfolgreich gestalten zu können?
Da würde ich direkt mal mit dem Thema Generationenmanagement starten.
Gerne.
Also es ist tatsächlich so, dass aktuell fast die Hälfte des Vermögens in Deutschland über 60-Jährige besitzen. Und dieses Vermögen wird eben in den nächsten circa 25, 26 Jahren an die Folgegeneration übergeben werden.
Mhm.
Und genau hier besteht jetzt eben die Gefahr, dass im Zuge dieses Übergabeprozesses das Kundenvermögen vom Institut abgezogen wird. Warum ist das so? Die Nachfolgegeneration lebt vielleicht inzwischen ganz woanders in Deutschland, hat deswegen gar keinen Bezug mehr zum Heimatinstitut. Möglicherweise spielen hier eben auch, wie vorhin schon angesprochen, digitale Affinitäten eine Rolle. Man schätzt gar nicht mehr so die stationäre Beratung, setzt da eher auf digitale Anbieter und zieht somit das Vermögen vom Private Banking Anbieter ab. Und deswegen ist es eben essentiell, dass man genau in diesem Moment Strategien entwickelt, wie verhindere ich denn eigentlich, dass das Geld abfließt?
Ja.
Und einer der zentralsten Punkte ist hier wirklich, die Nachfolgegeneration abzuholen und schon zu Lebzeiten des Vererbenden dann eben auch beide Seiten an einen Tisch zu holen, um somit auch einfach ja Mehrwerte rüberbringen zu können. Warum solltest du als Erbender dein Geld hier bei mir verwalten lassen? Welche Mehrwerte kann ich dir bieten? Und das ist eben einer der wichtigsten Punkte. Und eine Herausforderung dabei stellt sicherlich dar, dass das Thema Vererben, Tod, da spricht man ja nicht so gerne drüber. Das ist einfach so. Man muss aber auch sagen, in den Endkundeninterviews, die wir teilweise ja führen, merkt man schon, die Kunden sind dankbar darüber. Wenn der Berater dieses Thema mit Fingerspitzengefühl anspricht, dann blocken die nicht ab, sondern sind eigentlich froh, dass das Thema jemand auf dem Schirm hat und auch einfach mal zur Sprache bringt. Weil irgendwann muss man sich damit beschäftigen. Und hier ist es dann eben, wie so oft im Leben, lieber zu früh als zu spät dann.
Ja, ich glaube, wenn ich da kurz einhaken darf, das ist auch so was den Kunden eher positiv vielleicht auffällt, weil da kümmert sich jemand um mich, da hat jemand das Big Picture, sagen wir mal, im Blick. Und es hilft vielleicht auch in der, ich sag mal, familiär internen Kommunikation, weil vielleicht der Erbe das nicht unbedingt ansprechen will, weil es dann so rüberkommt, ich warte jetzt nur, bis du stirbst und ich endlich dein Geld bekomme, ne? Also ist vielleicht auch aus der Sicht des Erben dann positiv zu sehen, ne?
Ja, durchaus, durchaus.
Mhm.
Dann würde ich als zweites jetzt mal auf das Thema Affluent Banking zu sprechen kommen. Ist mir einfach selbst auch eine Herzensangelegenheit. Ich halte das für ein sehr, sehr wichtiges Thema, sich eben mit den Affluent-Kunden zu beschäftigen. Grund dafür ist, wenn wir uns anschauen, wie ist eigentlich so der Wettbewerb strukturiert im Private Banking Markt, dann sehen wir, dass der Wettbewerbsdruck oder die Wettbewerbsdichte, viel besser gesagt, im Bereich der Kunden mit einem liquiden Vermögen zwischen 1 Million und 10 Millionen Euro am stärksten ist. Hier tummeln sich die meisten Anbieter, ausländische Privatbanken, die neu in den Markt eintreten, befinden sich meistens auch in diesem Segment. Wo wir aber wirklich eine wesentlich geringere Wettbewerbsdichte sehen, ist eben genau dieses Affluent-Segment. Die Kunden mit einem Vermögen zwischen 250 und 500.000 Euro. Und aus diesem Grund haben wir eben genau hier gerade die Möglichkeit, Marktanteile zu gewinnen. Und dann eben auch die Chance, diese jetzt noch Affluent-Kunden durch eine kluge Strategie weiterzuentwickeln und sie irgendwann zu klassischen Private-Banking-Kunden zu machen. Die Herausforderung hierbei, und das ist eben auch der Grund, warum wir jetzt dieses Thema ansprechen, ist, dass Affluent-Kunden in der Vergangenheit sehr oft wie Retail-Kunden behandelt wurden. Es wurde also gar nicht darauf Rücksicht genommen, dass diese Kunden ja direkt an der Schwelle zum Private Banking stehen und somit durchaus auch ganz andere Kundenbedürfnisse haben als klassische Retail-Kunden. Und das ist eben einer der Punkte, der sich in Zukunft ändern muss. Hier müssen eben durch die Private Banking-Anbieter kluge Strategien gefunden werden. Und das ist gar nicht so einfach, denn wir haben uns das auch mal angeschaut, weil wir uns gefragt haben, wer ist denn eigentlich so ein typischer Affluent-Kunde?
Ja.
Und haben dabei festgestellt, hier ist die Variation an Kundentypen, an Kundencharakteren unglaublich groß. Okay. Wir haben nämlich auf der einen Seite relativ junge Kunden, sogenannte Henrys, also High Earning, Not Rich Yet. Das können zum Beispiel Akademiker sein, die am Anfang ihres Berufslebens stehen, aber schon relativ gut verdienen. Die treiben natürlich Themen um wie Familiengründung, Hausbau. Auf der anderen Seite haben wir aber in diesem Segment auch Kunden, die sich schon kurz vor der Rente oder im Rentenalter befinden, wo dann eben ganz andere Themen eine Rolle spielen, wie die Sanierung eines Hauses oder gerade angesprochen, wie gebe ich eigentlich mein Vermögen an die Nachfolgegeneration weiter? Also du siehst, die Spreizung von Kundenbedarfen ist in diesem Affluent-Segment sehr, sehr groß. Das stellt natürlich eine Herausforderung dar, bietet aber natürlich auch die Chance für Private Banking-Anbieter, dass man einfach sehr viele Lebensereignisse bei diesen Kunden hat, die man mit begleiten kann, die Anspracheanlässe bieten und die eben die Chance bieten, sich so zu platzieren, dass diese Kunden dann auch letztendlich mal zu Private Banking-Kunden entwickelt werden können.
Also als du sagtest, es ist ein Herzensthema von dir, war ich tatsächlich mal gespannt, was kommt denn jetzt wirklich da raus? Ich muss sagen, ich kann es jetzt wirklich ein Stück weit nachvollziehen schon nach deiner Antwort, weil ich glaube, es ist wirklich ein total interessantes Segment aus vielerlei Hinsicht. Wie du sagtest, ne? Die stehen so an der Schwelle zu den Private Banking Kunden. Auf der anderen Seite grenzen sie sich aber auch gegenüber Retail Kunden ab. Das heißt, du hast dort schon, ich sag mal, auf der quantitativen Unterscheidung, wenn wir es so nennen wollen, schon eine Trennung oder ein klares Kundensegment hier. Auf der anderen Seite, gerade so was du zum Schluss gesagt hast, sind sie innerhalb dieses Kundensegments quantitative Abgrenzung so divers ja eigentlich, dass du nicht mit einer Lösung da ankommen kannst und sagst, die Kunden kann ich jetzt genau so betreuen, sondern gerade der Unterschied, den du gesagt hast zwischen diesen jungen, gut verdienenden Kunden, die in dieses Private Banking Segment möglicherweise noch hereinwachsen werden im Laufe ihres Lebens, aber auch so die schon in der Rente sind und die halt eben ja ihr Vermögen irgendwie, ja, ich sag mal, schützen oder auch vererben wollen, das sind ja doch komplett andere Personen und Menschen hinten dran. Und dort dann wirklich über das Kundensegment einen guten Antritt zu finden, ich glaube, das ist schon definitiv eine Herausforderung.
Das ist definitiv eine Herausforderung und aus meiner Sicht einfach super spannend, sich damit zu beschäftigen. Ja,
also wirkt auf mich auch absolut spannend, kann ich verstehen, warum du dich damit gern beschäftigst.
Dann würde ich gerne noch die letzten beiden Themen ansprechen. Das ist zum einen das Thema Pricing. Mhm. Und hier ist es tatsächlich so, dass die Preisgestaltung im Private Banking für viele Kunden, teilweise aber auch für die Private Banking Anbieter selbst, relativ undurchsichtig ist. Das liegt auch daran, dass für Kunden, die sehr große Volumen haben, oftmals teilweise horrende Sonderkonditionen vereinbart werden. Was dann natürlich auch dazu führt, dass die Bank oftmals gar nicht für die Dienstleistung, die sie erbringt, angemessen entlohnt wird.
Ja.
Und wenn wir uns jetzt nochmal zurück erinnern, ich meinte ja vorhin, Kundenbedürfnisse wandeln sich, Anforderungen steigen. Wenn wir uns dann daran zurückerinnern, was ich vorhin gesagt hatte, Kundenbedürfnisse wandeln sich, Anforderungen steigen, dann hat das natürlich zur Folge, dass ich als Private Banking Anbieter immer mehr in die Kundenbeziehung investiere, um diese steigenden Anforderungen zu erfüllen. Auf der anderen Seite habe ich aber Angst, meine Preise anzupassen, weil ich Angst habe, den Kunden zu verlieren. Somit lasse ich die Preise lieber so, wie sie sind und werde deswegen nie entsprechend entlohnt werden für diese Anstrengungen, die ich unternehme. Und du siehst, das kann so in Zukunft nicht weitergehen. Also die Situation muss sich irgendwie ändern. Von dem her ist es unglaublich wichtig, dass Private Banking Anbieter jetzt unterschiedliche Hebel nutzen, um sozusagen ihre Preisstrategien auch zukunftssicher auszurichten. Und das kann zum Beispiel sein, dass man sich mit performanceabhängigen Preismodellen beschäftigt. Dort gibt es schon erste Ansätze, die aber auf jeden Fall intensiviert werden können. Unterstützt kann das Ganze werden durch digitale Pricing-Tools, die natürlich schon mal eine relativ große Transparenz schaffen können und mich dann eben auch automatisiert dabei unterstützen können, wie setze ich denn jetzt am besten meine Preise. Der verstärkte Fokus auf Vermögensverwaltungsmandate kann auch eben dabei helfen, transparentere Preise und eben dann auch höhere Preise durchzusetzen. Und zu guter Letzt sollte man auch dieses Thema Sonderkonditionen sich nochmal anschauen. Also es wird aus unserer Sicht für die Zukunft nicht die Lösung sein, einmal Sonderkonditionen zu vergeben und die bleiben dann so, sondern hier ist eben auch so ein aktives Management einfach notwendig für die Zukunft.
Ja, und ich glaube, gerade so beim Thema Sonderkondition, wie du schon sagtest, eine einmal gewährte Sonderkondition jetzt bis in alle Ewigkeit vorzuschreiben, sollte vielleicht auch nicht so der Weisheit letzter Schluss sein. Nur ich glaube, da ist halt auch ein bestimmtes Fingerspitzengefühl einfach vonnöten, dem Kunden zu sagen, ja, pass mal auf, die hattest du. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir das neu strukturieren, weil das könnte ja auch, ich sag mal, auf ein gewisses Missfallen stoßen, um es mal so zu formulieren. Ne?
Ja, definitiv.
Ja. Ja, ich würde sagen, bei dem generellen Thema Pricing ist wahrscheinlich das, was über allen steht, so das Thema Preis-Leistungs-Verhältnis. Das hast du ja irgendwie überall und das ist ein Thema, wo du dann auch wahrscheinlich als Private Banking-Anbieter einfach sagen musst, ich biete einen gewissen Service, der hat auch ein gewisses Niveau und deswegen hat er halt auch einfach einen gewissen Preis. Und diesen Preis dann aber zu finden, zu kommunizieren und auch durchzusetzen, auch in diesem Wettbewerb, das ist natürlich wahrscheinlich so, ja, der Kasus Knaxus und das Thema, was eigentlich entscheidend ist für die Umsetzung dann.
Ja, durchaus. Also da kann ich dir nur zustimmen. Das sehen wir auch in unseren Projekten gerade. Das sind genau diese Knackpunkte, die es einfach gilt, durchzusetzen und festzuzurren.
Ja, genau. Und dann hattest du noch das Thema Kosteneffizienz, wenn ich mich richtig erinnere.
Genau, das Thema Kosteneffizienz habe ich noch mitgebracht. Finde ich auch super spannend, sich eben nicht nur mal anzuschauen, wie verdiene ich eigentlich Geld, durch welche Leistung und welche Preise, sondern mir auch mal anzuschauen, was kostet mich das eigentlich und wie gehe ich als Private Banking Anbieter mit meinen Kosten um? Und wir haben hier eben unsere Sample Banken mal analysiert und haben festgestellt, über unser gesamtes Sample hinweg sind die Kosten deutlich überproportional zur Entwicklung der Assets Under Management gestiegen und tatsächlich auch oberhalb des durchschnittlichen Inflationsniveaus. Mhm. Das bedeutet also im Vergleich zu vor ein paar Jahren, die ungefähr gleiche AUM-Basis muss ich deutlich teurer bewirtschaften. Und wir haben aber auch festgestellt, anders als in früheren Jahren, liegt das tatsächlich weniger an Investitionen in Technologien, in Kernbanksysteme und so weiter. Dieser Kostenblock, der ist tatsächlich abgehakt. Also an sich sollten die Systeme jetzt effizienter arbeiten. Aktuell liegt diese Kostensteigerung vor allem an Personal sowie an Sachkosten und da aber auch gleichermaßen. Also man kann jetzt gar nicht sagen, dass eins von beiden irgendwie ausschlaggebender wäre, sondern das hält sich schon ungefähr die Waage. Man könnte natürlich jetzt ganz einfach sagen, Kosten müssen runter und dann wird alles gut.
Ja.
So einfach ist es aber leider nicht. Also,
das habe ich mir gedacht.
Ja, wir haben tatsächlich nochmal genauer reingeschaut in unterschiedliche Banken und mal analysiert, ja, wie sieht's denn da eigentlich genau aus? Und haben festgestellt, es gibt im Grunde drei unterschiedliche Gruppen, würde ich fast sagen. Also das sind zum einen Banken, die haben es geschafft, ihr AUM-Wachstum zu steigern und zwar stärker, als ihre Kosten gewachsen sind. Das ist zum Beispiel dadurch zu begründen, dass es zu Fusionen kam und diese Anbieter es tatsächlich geschafft haben, diese immer erhofften Synergiepotenziale auch wirklich zu realisieren. Hier stellt sich jetzt gar nicht die Frage, wie kriege ich diese Kosten unbedingt runter, sondern vielmehr müsste man sich hier fragen, wie schaffe ich es eigentlich, zukünftig weiter zu wachsen und mein Kostenwachstum auch ungefähr in diesen Bahnen, wie es jetzt gerade ist, einfach zu halten. Anders sieht es aus bei der Gruppe von Banken, die ein ungefähr gleich ausgeprägtes Kosten- und AUM-Wachstum haben.
Ja.
Dort geht es jetzt auch nicht darum, auf Teufel komm raus, die Kosten zu senken, sondern hier sollte man sich eher mit der Frage beschäftigen, wie schaffe ich es eigentlich, effizienter zu werden? Wie schaffe ich es, skalierungsfähiger zu werden, statt ein reines Kostenreduktionsprogramm zu fahren?
Mhm. Ja, verstanden.
Und zu guter Letzt schauen wir nochmal auf die dritte Gruppe. Das sind dann tatsächlich die Banken, wo wir am meisten Handlungsbedarf haben. Das sind nämlich die, bei denen die Kosten deutlich stärker angestiegen sind als die Assets under Management. Und wir haben auch festgestellt, das sind meist kleinere Häuser und die haben typischerweise eben einfach ein Komplexitätsproblem. Das heißt, oftmals zu viele Geschäftsfelder, zu kleinteilig organisiert und das treibt dann natürlich einfach die Kosten. Von dem her geht es dann hier schon darum, das ganze Geschäftsmodell nochmal auf den Prüfstand zu stellen und sich anzuschauen, an welchen Stellschrauben kann ich denn wirklich drehen, um sozusagen die Entwicklung rumzureißen und zu sagen, meine AOM wachsen wieder stärker als meine Kosten.
Mhm.
Also du siehst, Kostenthema wichtig, aber gar nicht so leicht zu beantworten, da sich einfach am Markt ganz unterschiedliche Situationen darstellen.
Ja, gerade der letzte Satz, du sagst es eigentlich, dass das Thema Kosten senken, ja, das will ja irgendwie auch jeder, ne? Egal wie hoch oder niedrig die Kosten sind. Aber es ist natürlich auch die Frage, wie ist der aktuelle Status? Das hast du ja ganz schön beschrieben mit der Eingliederung in diese drei Gruppen. Und zum anderen, was muss ich denn auch dafür bewirken? Die Kosten, die senken sich ja nicht irgendwie einfach so und über Nacht, sondern du musst ja auch dort entsprechend Arbeit reinstecken. Und dann ist es schon nachvollziehbar, je kritischer eigentlich das Thema ist und je nach der Einteilung in die von dir aufgezeigten Gruppen, ist es dann entsprechend mit einer Brisanz verbunden oder auch mit einem, ich sag mal, nice to have, wenn es auch noch passiert. Ja, Tobias, dann danke ich dir nochmal für diesen Deep Dive in die ursprünglich aufgezeigten Fokusthemen. Ich glaube, also für mich hat es auf jeden Fall das Ganze nochmal ein bisschen greifbar gemacht und auch nochmal aufgezeigt, was so hinten dran steckt und dass diese Fokusthemen halt Fokusthemen sind aus gutem Grund und weil sie halt eben nicht so einfach und schnell zu beantworten sind. Von daher hat es mir auf jeden Fall nochmal geholfen, dass du da tiefer eingestiegen bist. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Dann würde ich auch schon sagen, Tobias, wir sind quasi so ein bisschen am Ende angekommen. Ich danke dir herzlich für das interessante Gespräch und die ja vielen und auch spannenden Einblicke in das Thema, wo ich auf jeden Fall was lernen durfte und was für mich mitnehmen durfte. Ich hoffe, den Zuhörerinnen und Zuhörern geht's genauso.
Danke, dass ich bei dir sein durfte.
Ja, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut. Wenn ich jetzt an der Stelle noch einmal die zentralen Erkenntnisse des Gespräches mit Tobias zusammenfassen darf, ist es so, dass das liquide Vermögen von Private Banking Kunden stetig weiter wächst. Durch die angesprochenen neuen Kundenbedürfnisse entsteht insbesondere auch für traditionelle Anbieter durch eine hohe Wettbewerbsdynamik ein gewisser Zugzwang. Da die Gewinn- und Ertragsmargen der letzten 2 Jahre vor allem zinsgetrieben waren, lässt der Profitabilitätsdruck in der Branche allerdings nicht nach. Deshalb müssen zinsunabhängige Erträge, etwa Einnahmen durch höhere Gebühren oder das Erschließen neuer Kundengruppen, gewonnen werden. Insbesondere eine passgenaue, bedarfsgerechte Kundenansprache soll helfen, Vertriebspotenziale bei hochvermögenden Kunden zu heben. Neben diesen Herausforderungen stellen insbesondere die Themen Makroökonomie, demografischer und gesellschaftlicher Wandel, Digitalisierung und Regulatorien Herausforderungen dar. Aus den genannten Gründen sollten deshalb insbesondere die eben von Tobias genannten und auch nochmal tiefer ausgeführten Themen Generationenmanagement, Affluent Banking, Pricing im Private Banking sowie auch die Kosteneffizienz für eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung angegangen werden. Wie ihr wisst, freuen wir uns immer sehr über eure Meinung zu dem Thema, zum Beispiel per Mail oder Social Media. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert gerne den Podcast, lasst eine Bewertung da und empfehlt ihn gerne in eurem Umfeld weiter. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Sound of Finance.